Wenn man das Jahr 2020 mit einem großen Schlagwort überschreiben müsste, dann wäre ein solches Schlagwort, glaube ich, Geduld. Ein Wort oder eine Eigenschaft, wo die meisten wahrscheinlich sagen würden, das ist nicht gerade meine Kernkompetenz, aber eine Eigenschaft, die uns dieses Jahr sehr oft begegnet ist oder uns viel abverlangt hat. An allen Ecken und Enden in diesem Jahr war unsere Geduld gefragt. Geduld, Masken zu tragen, Geduld, Abstand zu halten, Geduld, zwei Lockdowns mitzumachen, geduldig auf Lockerungen warten, geduldig vielleicht für den einen oder anderen in Quarantäne zu sitzen, geduldig auf die Regierung zu hören, geduldig die Weihnachtseinschränkungen zu akzeptieren und so weiter und so fort. Und dazu kam die Geduld mit einer Menschheit, die immer mehr am Rad dreht. Denken wir nochmal an den Egoismus im Klopapierrennen im März zum Beispiel, ja, und wo man merkt, das belastet irgendwie die Menschen, das treibt die um. Die Ellenbogen werden ausgefahren und es erfordert unsere Geduld. Vielleicht auch individuell für den einen oder anderen hat es bedeutet, in diesem Jahr geduldig abzuwarten. Wie entwickelt sich das mit der Arbeitsstelle weiter? Oder auch dieses geduldige Homeschooling mit den Kindern, was für einige von uns anstand und ganz neu war. Vielleicht Geduld im Eheleben oder Geduld mit den Kindern, denen zu Hause die Decke auf dem Kopf fällt. Oder Geduld mit Menschen, weil man auf so engem Raum saß und so beschränkt war und dadurch irgendwie viel mehr miteinander konfrontiert wurde. Und auch für uns als Gemeinde hat es bedeutet, Geduld zu üben, immer wieder zu gucken, wie und wann können wir zusammenkommen, uns treffen. Das Jahr 2020 war sicherlich in vielerlei Hinsicht eine wirkliche Geduldsprobe. Und vielleicht schaut ihr zurück auf dieses Jahr und schaut eher entmutigt auf dieses Jahr zurück. Eher frustriert, eher angespannt, vielleicht auch niedergeschlagen. Dieses Geduldigsein, dieses Warten, das hat ja immer noch kein Ende und es kann ja sehr anstrengend, sehr zermürbend sein. Und ganz besonders dann, wenn du überhaupt nicht weißt, wo die Reise hingeht. Wenn du nicht so eine richtige Perspektive siehst. Was anderes ist es, wenn wir Geduld üben müssen, aber eigentlich wissen, dass es ein gutes Ende nehmen wird. Und wenn wir warten, aber eine hoffnungsvolle Perspektive haben. Das verändert dieses Thema Geduld bei uns. Wenn man weiß, du wirst dich eines Tages umschauen und wirst wissen, das Warten hat sich gelohnt. Die Bibel spricht ganz viel über das Thema Warten, über das Thema Geduld, über das Thema Aushalten, Ausharren, Durchhalten. Und sie zeigt uns aber dabei immer wieder diese wunderbare, große Perspektive, die wir haben, die uns hilft, im Hier und Jetzt, in der Situation, den Kopf nicht sinken zu lassen. Und so ist unser Thema heute Morgen. Habt Geduld, Jesus ist im Kommen. Und es geht heute Morgen um Jakobus 5, die Verse 7 bis 11. Der Lukas hat es eben schon gesagt, wir sind im Moment ja in dieser Adventszeit und die Adventszeit ist die Zeit des Wartens. Advent bedeutet so viel wie Ankunft. Und dabei gibt es zwei Perspektiven in dieser Adventszeit, wo so drüber nachgedacht wird. Zum einen die erste Ankunft von Jesus, das, was vor 2000 Jahren geschehen ist, dass er geboren wurde, wo wir in diesen Tagen ja drüber nachdenken, besonders jetzt in den Weihnachtstagen. Und es hat aber auch diese andere Perspektive der Ankunft Jesu, nämlich der Wiederkunft Jesu. Und über diese zweite Perspektive der Wiederkunft Jesu wollen wir uns heute Morgen ein paar Gedanken machen. Und eins ist klar, auch in Bezug auf diese zweite Perspektive braucht es Geduld. Und wir schauen zusammen mal in Jakobus 5, die Verse 7 bis 11. Und ich lese uns diesen Text einmal vor. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Drei Aspekte im Zusammenhang mit dem Thema Geduld wollen wir uns heute Morgen anschauen. Und der erste Aspekt, den habe ich genannt, habt Geduld, denn Jesus kommt sicher wieder. Und es geht um die Verse 7 und 8. Führen wir uns zunächst mal den Zusammenhang vor Augen, in denen Jakobus jetzt diese Worte schreibt, also den Zusammenhang vom Jakobusbrief. Die Leserschaft, an die er schreibt, sind Judenchristen. Und diese Judenchristen sind in der Zerstreuung. Diese Zerstreuung hat sehr wahrscheinlich damit zu tun gehabt, dass in Apostelgeschichte 8 es eine Verfolgung unter Saulus gegeben hat, das dort nachzuvollziehen, und dass es dann heißt, dass sie in alle Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut wurden. Das heißt also, die Hörerschaft hier, an die Jakobus schreibt, ist eine Hörerschaft, die in Not, die Not leidet, die mancherlei Versuchungen und Prüfungen erdulden muss. So heißt es in Kapitel 1 im Jakobusbrief. Das heißt, sie sind herausgefordert und auch ein Stück weit perspektivlos. Und dazu sehen wir im Brief dann auch, dass das Thema Zorn und Streit und Konflikte innerhalb der zwischenmenschlichen Beziehungen immer wieder angesprochen wird. Kapitel 1, Kapitel 3 und 4, immer wieder gibt es solche Passagen. Und zu all dem kommt ein Spannungsfeld bei dieser Hörerschaft zwischen Armen und Reichen. Unmittelbar vor unserem Abschnitt von heute hier in Jakobus 5 ist die Rede davon, dass da Reiche sind, die in Üppigkeit leben, die sich Schätze auf der Erde aufhäufen und dabei andere schamlos ausnutzen, zum Beispiel Löhne vorenthalten und so weit gehen, dass sie unschuldige, rechtschaffende Menschen verurteilen und sogar getötet haben. Und das alles schreit natürlich nach Rache. Das schreit nach Rache gegen solche Leute. Und die gesamte Situation reißt jetzt die Frage auf für alle anderen, die da so mitbeteiligt sind: Welche Perspektive haben wir denn noch und was sollen wir jetzt tun? Wie sollen wir uns verhalten? Und dann kommt Jakobus in Jakobus 5, Vers 7 und 8 und eröffnet den Hörern eine Perspektive, wenn er Folgendes schreibt: Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Super Antwort. Ja, also wahrscheinlich das, was sie nicht hören wollten. Kurz ausgedrückt, habt Geduld und wartet ab. Das ist das, was man weniger hören will in so einer Situation, in der sie gesteckt haben. Aber das sagt er hier, habt nun Geduld. Und wie lange? Bis zur Ankunft unseres Herrn, bis Jesus wiederkommt. Das heißt, auf einen unbestimmt langen Zeitraum sollen sie geduldig sein und sollen sie selbst nichts weiter unternehmen. Und das Wort für Geduld hier umfasst, dass man ausharrt, dass man geduldig wartet, dass man die Fassung bewahrt, während man schwierigen Umständen ausgesetzt ist. Und genau diese Art von Geduld ist jetzt hier gefragt. Es geht darum, sich nicht selbst Recht zu verschaffen, nicht selbst zu richten und selbst für Gerechtigkeit zu sorgen. Stattdessen die Aufgabe des Richtens dem Herrn zu überlassen, der wiederkommen wird. Und dabei dürfen sie sich gewiss sein, diese Hörer, dass der Herr auch diese Reichen, die so verkehrt unterwegs sind, zur Rechenschaft ziehen wird. Und um diese Geduld, diese angebrachte Geduld zu illustrieren, nimmt Jakobus jetzt ein Bild hier, woran er das deutlich macht. Ein Bild aus der Landwirtschaft. Und er spricht vom Bauern, der in seinem alltäglichen Arbeitsumfeld immer wieder warten muss, um am Ende die köstliche Frucht der Erde genießen zu können. Und dabei muss er Jahr für Jahr sich in Geduld üben und ist absolut abhängig von Gottes Segen. Und damit überhaupt was wächst, ist ja klar, muss Regen fallen. Dieser Früh- und Spätregen, von dem hier die Rede ist, der Frühregen in Israel fiel im Oktober und erst dann konnte man säen und pflügen. Und der Spätregen fiel im März oder April, so in dieser Zeit. Und ohne diesen Regen konnte die Winterfrucht nicht reifen und die Sommerfrucht auch gar nicht bestellt werden. Das heißt, der Bauer war absolut angewiesen auf diesen Früh- und Spätregen. Und in all dem musste er immer wieder erkennen, er kann nur warten und er kann nichts machen. Er kann also diesen Regen nicht herbeiführen. Er war 100% auf Gottes Eingreifen angewiesen. Und an diesem einfachen Beispiel macht Jakobus jetzt deutlich, dass sich Gedulden lohnt. Auch wenn man erstmal vielleicht machtlos daneben steht und erstmal gar nicht viel tun kann. Und so greift er das ja dann auch in Vers 8 wieder auf, in Anlehnung an dieses Beispiel, wenn er dann sagt, habt auch ihr Geduld. Und nun wird es weder dem Bauern noch uns immer leicht fallen, diese Ausdauer und diese Geduld an den Tag zu legen. Und ich glaube, wir wissen alle, dass Geduld kein Selbstläufer ist, sondern dass wir mit unserer Geduld ganz schnell ans Ende kommen können. Vor allem dann, wenn es sich über einen langen Zeitraum hinzieht Und wenn wir nicht so richtig sehen, dass sich was verändert, wenn der gewünschte Erfolg, wenn der gewünschte Ertrag unserer Geduld nicht offenkundig eintritt, dann wird es schwierig. Das geht den Leuten damals so und das geht uns auch heute so. Und deshalb ist so bedeutsam, was Jakobus dann aber in Vers 8 schreibt, wenn er da schreibt, habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen. Er weiß, unsere Herzen sind herausgefordert. Und so wie all unsere Sünde und auch unsere Ungeduld und der Drang, sich Recht zu verschaffen und unser schlechtes Denken und Reden, kommt alles aus diesem Ursprung des Herzens. Und gerade da, wo uns Herausforderungen begegnen, sei es vielleicht durch schwierige Menschen oder durch schwierige Umstände, gerade da ist eins vor allem immer sehr herausgefordert und das ist unser Herz. Die Schaltzentrale unseres Lebens. Der Ort, wo unsere Reaktion auf die Situation raus entspringen wird. In unserem Herzen können wir verzagen, können wir den Mut verlieren, können wir Bitterkeit entstehen lassen, können wir murren gegen Gott und gegen Menschen. In unserem Herzen können wir Verachtung empfinden, können wir böse Pläne schmieden, sündige Gedanken hegen, können wir unlautere Motive hegen und uns davon verleiten lassen und letztendlich Gott verunehren. Alles geschieht im Herzen und dabei ist das Herz nicht neutral, sondern trügerisch. Das sagt uns Jeremia 17, Vers 9. Und ganz besonders in den Herausforderungen des Lebens und auch im Warten ist das Herz sehr, sehr anfällig. Und genau aus diesem Grund schreibt zum Beispiel Salomo in Sprüche 4, Vers 23 diese bekannten Worte: Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Das heißt, unsere Herzen müssen behütet und müssen gestärkt werden. Und jetzt kann man sich fragen, wie macht man das denn? Indem ich in diesen Zeiten der Herausforderung ganz persönlich mir Zeit nehme und die Beziehung zu dem pflege, der sich mit meinem Herzen auskennt und der als einziger in der Lage ist, mein Herz zu stärken. Ich glaube, gerade wenn wir durch schwere und herausfordernde Zeiten gehen, vernachlässigen wir meistens schleichend immer mehr die Beziehung zu Gott, die Gemeinschaft mit Gott. Wir beschäftigen uns weniger mit seinen Gedanken, wir lesen weniger in seinem Wort, unser Gebetsleben wird immer spärlicher, wir ziehen uns von Gemeinschaft zurück und wir pflegen kaum mehr geistlichen Austausch. Und ich kann diese Handlungsweise ehrlich gesagt gut nachvollziehen, wenn man in einer Situation ist, wo man gerade leidet und wo man sich als Opfer empfindet, wo Gottes Eingreifen ausbleibt, wo man keinen Ausweg sieht. Ja, gerade dann fällt es einem ja so schwer, die Begegnung mit Gott zu suchen. Gerade dann fehlt der Antrieb, Bibel zu lesen. Gerade dann fehlt der Antrieb, zu beten. Und gerade dann ist es auch so, dass wir nicht gerade Lust haben auf Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, die am Ende noch fragen könnten, wie geht es dir? Aber genau das, dass wir uns dann so zurückziehen, wird uns zum Verhängnis an dieser Stelle. Weil unterm Strich bleibt dann nicht nur stehen, dass wir dürftige Umstände haben in unserem Leben, sondern am Ende wird unser Herz krank und schwach und verzagt und frustriert. Und Sünde macht sich breit in Gedanken und manchmal auch in unserem Verhalten. Und genau aus diesem Grund sagt Jakobus jetzt hier, stärkt eure Herzen. Das haben wir so nötig. Ja, und wenn wir das tun, also wenn wir uns auch in schwierigen Zeiten überwinden, ihn zu suchen, unser Herz von ihm durchforschen zu lassen und trotz bleibender schwieriger Umstände vielleicht trotzdem unser Herz auf ihn auszurichten, dann können wir mit seiner Hilfe durchgetragen werden und können sogar inmitten der Herausforderung ihm Ehre bringen. Und es gibt eine ganze Reihe von Beispielen dafür in der Bibel, die wir uns anschauen könnten dazu und auch in der Geschichte im Laufe der Zeit, die Christen so erlebt haben. Und ich bin mir sicher, dass heute Morgen Leute hier sitzen oder zuschauen, die im Moment so eine Zeit durchleben, die am Hadern sind, wo das Herz verzagt ist und geschwächt ist, wo vielleicht schon eine gewisse Distanz sich zu Gott aufgebaut hat. Und auch wir alle werden auf verschiedene Art und Weise herausgefordert sein, dieses geduldige Ausharren, dieses geduldige Warten irgendwie zu bewältigen. Was auch immer gerade bei wem los ist, ich will diese Worte von Jakobus mal nutzen, um uns diese Frage zu stellen, wie steht es um dein Herz? Schüttest du dein Herz ehrlich vor Gott aus noch? Stärkst du dich Tag für Tag, indem du den richtigen Fokus einnimmst, selbst wenn sich vielleicht erstmal gar nicht viel verändert? Und bist du bereit, dein Herz von ihm verändern zu lassen? Oder ist es inzwischen schon so, dass du einfach dicht machst? Vielleicht geht es für den einen oder anderen auch darum, neues Vertrauen zu fassen auf den Herrn. Und ich würde euch dazu ans Herz legen, Psalm 62 zum Beispiel euch mal näher anzuschauen. Vielleicht ist es auch so, Und ich finde es für mich so wertvoll, dass das Ganze wieder ins Rollen kommen kann mit diesem Gebet, das David im Psalm 139 in den letzten zwei Versen spricht. Und dieses Gebet zu seinem eigenen zu machen und darüber nachzudenken. Im Psalm 139, Vers 23 und 24 heißt es: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ich auf einem bösen Weg bin, und leite mich auf dem ewigen Weg. Es ist so ein schönes, ermutigendes, ehrliches Gebet, wo ich mir wünsche, dass wir es immer wieder zu unserem eigenen machen. Und ich will uns dazu ermutigen, dass wir den Blick auf den Herrn nicht verlieren. Vielleicht in deiner ganz persönlichen Lebenssituation, die schwierig ist und wo gerade alles auswegslos erscheint, vielleicht auch ganz allgemein in der Zeit, in der wir leben. Ich glaube, diese Corona-Zeit verlangt uns jede Menge ab. Vielleicht ganz unterschiedlich individuell und trotzdem macht sie was mit uns. Und diese ganze Ungewissheit, in der wir leben, die da ist und die psychischen Auswirkungen, die es auf uns nimmt, die das auch auf unsere Gesellschaft nimmt und wahrscheinlich noch viel mehr nehmen wird, vielleicht auch die Angst vor Machtmissbrauch, der passieren könnte, oder die Unabsehbarkeit, wo das alles hinführt, das sind alles so Gedanken, die können uns enorm runterziehen und die können uns enorm Angst machen. Die können uns auch vereinnahmen, zum Gesprächsthema Nummer eins werden und nur noch unsere Gedanken beherrschen. Aber in diesem ganzen Elend, in dieser ganzen Hoffnungslosigkeit unserer Tage, gibt es einen entscheidenden Punkt, den wir niemals aus den Augen verlieren dürfen. Das ist das, was Jakobus sagt, hier am Ende von Vers 8, nämlich: Die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Jesus wird wiederkommen. Er wird wiederkommen und die Seinen zu sich holen, und er wird wiederkommen und dieser Erde eines Tages ein Ende setzen. Das ist kein, was weiß ich, schlechter Film, sondern das ist eine Realität, die dieser Erde und auch uns bevorsteht. Er wird wiederkommen. Und wenn man sich die Entwicklung in dieser Welt momentan so anschaut, dann rückt dieses Ereignis scheinbar immer näher. Ich würde sagen, wir leben in den Wehen der Endzeit. Ja, viele Dinge, die in Erfüllung gehen müssen, bevor Jesus wiederkommt, sind bereits in Erfüllung gegangen. Und auch die Bahnen, damit der Antichrist zum Beispiel kommen kann, die werden immer mehr gelegt oder sind wahrscheinlich sogar schon gelegt. Und versteht mich nicht falsch in der Hinsicht, dass ich jetzt jemand bin, der sagt, ja, also jetzt geht das ganz schnell und so weiter und übermorgen kommt er. Das will ich damit nicht ausdrücken. Es kann sein, dass es schnell geht. Es kann auch sein, dass es noch lange dauert. Mir gefällt dieses Bild der Wehen in der Hinsicht sehr gut. Weil jede Frau, die schon mal ein Kind zur Welt gebracht hat, weiß, dass Wehen ganz unterschiedlich lange ausfallen können. Ja, und deshalb ist das so ein gutes Bild. Aber wir leben in diesen Wehen der Endzeit. Und wenn man sich die Zeichen der Zeit mal so anschaut, dann rückt dieser Tag von der Wiederkunft Jesu immer näher. Und vieles, was in der Offenbarung beschrieben ist, können wir uns heute viel eher vorstellen, als das wahrscheinlich vor einigen Jahren oder Jahrzehnten noch der Fall war. Nun sind wir in dieser Hinsicht nicht dazu aufgerufen, dass wir über Zeitpunkte anfangen zu spekulieren. Auch sind wir nicht dazu aufgerufen, die Endzeit aufzuhalten, sondern wir sind aufgerufen, bereit zu sein. Das ist das, was die Bibel immer wieder deutlich macht. Bereit, Jesus guten Gewissens entgegenzutreten, dass er uns als treue Nachfolger vorfindet. Und wir sind herausgefordert, in jeder Zeit zu erwarten, ihm voller Freude entgegenzutreten, diese Naherwartung zu haben, die schon die Schreiber hier im ersten Jahrhundert hatten. Jakobus schreibt das ja hier, wir sehen das hier, die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen, schreibt er im ersten Jahrhundert, so zwischen 40 und 50 nach Christus. Die wussten genauso wenig wie wir den Zeitpunkt, aber die lebten in dem Wissen, dass Jesus bald wiederkommen könnte. Und sie haben sich bereit gemacht. Und jetzt ist das schon 2000 Jahre her und Jesus ist noch nicht wiedergekommen. Aber wie viel mehr sollten wir und gerade in Anbetracht unserer Tage uns bereit machen und in dem Wissen leben, dass er schon bald kommen könnte? Und ich will dazu mal eine persönliche Frage zur Selbstreflexion stellen, die vielleicht hilfreich sein kann, und zwar die Frage: Wie sehr freust du dich auf die Wiederkunft Jesu? Ich glaube, dass die Freude darüber oder die ausbleibende Freude darüber ein sehr guter Gradmesser sein kann für deinen und meinen geistlichen Zustand aktuell. Ja, wenn ich mein Herz auf ihn gerichtet habe, in enger Beziehung mit ihm lebe, wenn ich in seinem Wort verankert bin, ihm treu folge, dann wird es so sein, dass meine Freude darüber, wenn er wiederkommt, wenn ich ihn sehe, wird mehr und mehr wachsen. Wenn ich hingegen ein lasches Glaubensleben lebe, wenn sich alles ums Hier und Jetzt dreht, wenn ich Götzen in meinem Leben aufgebaut habe, wenn meine Nachfolge nicht so ernst genommen wird, dann ist dieser Gedanke an die Wiederkunft Jesu nicht unbedingt angenehm und auch nicht nur von Freude durchdrungen. Und wenn du dich darin wiederfindest und merkst, also die Freude darüber, die ist nicht gerade groß, dann prüf dich doch mal in dieser Hinsicht und frag dich, warum ist das so? Was wäre, wenn du ihm heute noch in die Augen schauen würdest? Wenn du auf der anderen Seite aber sagen kannst, ja, ich bin mit dem Herrn im Reinen, dann ist es eine riesengroße Freude und es ist ein unglaublicher Gedanke. Wir werden Jesus sehen, wie er ist. Es wird ein wahnsinnig bewegender Moment sein, glaube ich, wenn wir in diese Augen voller Liebe von Jesus schauen. Wenn unsere Herzen vor Dankbarkeit überströmen, wenn wir seine Herrlichkeit bestaunen, wenn wir uns beugen vor ihm in Anbetung. Und wie wunderbar ist es zu wissen, dass wir eines Tages in unser wirkliches Zuhause kommen werden. Dass er uns dort mit offenen Armen empfängt. Dass wir ewig in seiner Gegenwart sein werden. Dass keine Sünde mehr da sein wird. Kein Schmerz, kein Leid, keine Kämpfe, keine Enttäuschungen. Nichts mehr. Geborgen bei ihm. Das ist die Perspektive für jeden, der zu Jesus Christus gehört. Der an ihn glaubt, der weiß, ja, ich bin zugehörig zu Jesus. Das ist diese wunderbare, großartige Perspektive, die wir gar nicht so richtig greifen können. Aber es ist die Perspektive für dich, wenn du Jesus Christus als deinen Herrn und Retter angenommen hast. Wenn du um Vergebung deiner Schuld gebeten hast. Und wenn du ganz bewusst angenommen hast, dass er dort am Kreuz von Golgatha für deine Schuld gestorben ist. Dann gilt dir diese Zukunft. Wenn du seine Rettung angenommen hast, ihm nachfolgst, mit ihm gehst, dann wirst du eines Tages eingehen in die Freude deines Herrn. Aber das gilt nur für den, der glaubt, diese wunderbare Perspektive. Und wenn heute Morgen Leute hier sitzen oder zuschauen und sie haben das noch nicht angenommen, dann gilt das so nicht für dich. Aber ich will dich ermutigen, auffordern, darüber nachzudenken und diese Entscheidung für Jesus zu treffen. Wirklich ganze Sache zu machen mit Jesus. Für uns wiedergeborene Christen gilt, was auch immer in deinem Leben gerade los ist und was auch immer in dieser Welt gerade abgeht, dieser Gedanke an die Wiederkunft Jesu, der darf unsere Herzen ungemein stärken. Er wird uns zu sich holen und wir werden bei ihm sein in Ewigkeit. Unsere Hoffnung als Christen liegt nicht in dieser Welt, sondern sie liegt in der Ewigkeit, in der Gegenwart Jesu. Und für mich ist das, muss ich sagen, ein so tröstender und wunderbarer Gedanke gewesen in den ganzen letzten Monaten und Wochen, den man nicht aus den Augen verlieren darf. Und genau diese Perspektive und diese Hoffnung, dazu will ich uns Mut machen, dürfen wir nicht beiseite schieben, sondern gerade in diesen Tagen haben. Dieses Wissen um die Wiederkunft Jesu und auch um sein Eingreifen hilft uns, auch in der Gegenwart, auch im Hier und Heute. Und dazu kommen wir zu einem zweiten Punkt in diesem Text. Und zwar habe ich den genannt, habt Geduld im Umgang miteinander. Und es geht um den Vers 9. Also diese Perspektive der Wiederkunft Jesu in der Zukunft hat Auswirkungen auf unser Leben in der Gegenwart. Und genau diesen Punkt macht Jakobus jetzt hier in Vers 9, wenn er das schreibt. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Wir haben nochmal den Hintergrund von diesem spannungsgeladenen Situation zwischen Reichen und Armen vor Augen, die da vorherrscht. Ja, und natürlich bietet dieser schlechte Umgang der Reichen jede Menge an Potenzial für die anderen, zu stöhnen, zu klagen, zu seufzen und ihre Unzufriedenheit zu artikulieren. Und das Ganze kann so weit gehen, dass sie selbst das Heft in die Hand nehmen und dass sie Genugtuung suchen und die sogar herbeiführen. Und genau da ist dieses Thema Geduld wieder gefordert. Entgegen allem Empfinden, das die Leute damals sicherlich hatten, fordert Jakobus jetzt hier seine Leser auf, nicht zu seufzen und nicht zu klagen. Mit anderen Worten, er verlangt von ihnen, dass sie ihren Gegnern das nicht mit gleicher Münze heimzahlen. Und damit steht Jakobus ganz in der Linie von Jesus, der in Matthäus 5, Vers 44 gesagt hat, liebet eure Feinde. Insgesamt, kleine Randbemerkung, ist der Bezug zwischen Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7 und dem Jakobusbrief immer wieder interessant, weil Jakobus immer wieder Bezug darauf nimmt. Aber Jakobus steht auch mit Paulus ganz im Einklang. Der hat zum Beispiel in Römer 12 was dazu geschrieben hat. In Römer 12, die Verse 18 bis 21, heißt es folgendermaßen. Dort schreibt Paulus, wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn, wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Also dieser Gedanke, sich nicht selbst zu rächen, sondern das Richten Gott zu überlassen und auf der anderen Seite sogar aktiv zu werden gegenüber meinen Gegnern, das ist ein Gedanke, der zieht sich durch die Bibel immer wieder durch. Finden wir an ganz vielen Stellen. Und genau das macht Jakobus auch in Jakobus 5, Vers 9 deutlich. Wir sind aufgefordert, uns nicht selbst zum Richter zu erheben, sondern das Gott zu überlassen. Und gerade wenn uns Ungerechtigkeit geschieht und gerade wenn andere uns schlecht behandeln, dann sind wir selbst ja enorm herausgefordert und gefährdet, uns nicht zu versündigen. Und so schlimm das manchmal auch sein mag, was uns widerfährt, wie Menschen uns behandeln, wie sie uns vielleicht sogar Verachtung entgegenbringen, wir stehen niemals deshalb im Recht, dass wir uns selbst versündigen dürften. Dass wir sie selbst schlecht behandeln, dass wir ihnen mit Hass entgegentreten oder mit Verachtung. Weder bei ungläubigen Menschen noch bei Gläubigen. Im Gegenteil dazu sagt uns Paulus hier, Römer 12, sind wir aufgefordert, uns nicht vom Bösen überwinden zu lassen. Wir sind aufgefordert, dem anderen auch Gutes zu tun. Wir sind aufgefordert, Liebe zu erweisen, aufgefordert, für ihn zu beten. Und das ist mit Sicherheit nicht gerade leicht und es verlangt uns viel Geduld ab. Ganz besonders dann, wenn mein Gegenüber nicht mal den Anschein macht, als würde er sich auch nur ein Stück bewegen oder verändern. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir wohl kaum Jesus auf eine Art und Weise schöner widerspiegeln könnten, als wenn wir schwierigen Menschen in unserem Umfeld nicht mit Stöhnen und Seufzen begegnen, sondern mit Geduld und Vergebung und Liebe. In dem Moment, wo wir das tun, sind wir ein Spiegelbild für die bedingungslose Geduld und bedingungslose Liebe, die Jesus für dich und für mich hatte. Weil er hat ja wirklich allen Grund zu sagen, also ich bin am Seufzen und am Stöhnen und am Klagen und ich schieße dich in den Wind. Er hätte das machen dürfen. Stattdessen liebt er uns voller Geduld. Und das ist schwer, wenn wir aufgefordert sind, das auch zu tun. Und wir können uns fragen, schaffen wir das? Nein, wir schaffen das nicht alleine. Niemals. Gerade bedingungslose Geduld, bedingungslose Liebe im Miteinander aufzubringen, ist absolut unmenschlich. Und es wird nur gelingen, mit der Kraft und mit der Hilfe von Jesus selbst, indem wir unsere Herzen immer wieder stärken in der Gemeinschaft mit ihm. Nun heißt es hier, interessante Formulierung, seufzt nicht gegeneinander, damit ihr nicht gerichtet werdet. Interessanter Zusammenhang. Ein Gedanke, der uns immer wieder im Neuen Testament begegnet. Ich kann jetzt nicht weit drauf eingehen, aber wer das ein bisschen nachvollziehen will, zum Beispiel Matthäus 7, die Verse 1 und 2, oder im Gleichnis vom Schalksknecht in Matthäus 18, Vers 21 bis 35, oder auch in Markus 11, 25, oder im Vaterunser oder direkt nach dem Vaterunser in Matthäus 6. Überall kommt dieser Gedanke, dass unser Miteinander und unsere Vergebungsbereitschaft etwas damit zu tun hat, dass wir selbst nicht von Gott zur Rechenschaft gezogen werden. Also wir können nicht andere verurteilen und anderen nicht vergeben und dann aber von Gott erwarten, dass er uns alles vergibt und dass er keine Konsequenz daraus zieht. Gott wird uns zur Rechenschaft ziehen, wenn wir unbarmherzig im Miteinander sind. Und wie er das tut, das bleibt ein Stück weit offen. Aber dass das Auswirkungen haben wird, das steht fest. Das macht hier diese Stelle deutlich und viele anderen auch. Wir werden uns in irgendeiner Art und Weise dafür verantworten müssen, wenn wir unbarmherzig sind. Und auch der Umgang, den wir im Miteinander pflegen, steht im Zusammenhang mit dem Wiederkommen Jesu. Und so sagt jetzt Jakobus am Ende von diesem Vers 9 hier nochmal eindringlich, siehe, der Richter steht vor der Tür. Und das bedeutet zum einen, dass ich ihm mit guten Gewissens und nicht mit verurteilendem und harten Herzen entgegentreten sollte, also verurteilendem harten Herzen anderen gegenüber. Ja, und da muss sich jeder selbst prüfen. Aber das bedeutet auch zum anderen, dass auch der Richter vor der Tür steht, der die Menschen zur Rechenschaft ziehen wird, die mir Unrecht getan haben, die schlecht mit mir umgegangen sind, die mich verachtet haben oder sonst was. Aber in all dem ist wichtig, nicht ich bin der Richter, sondern er ist der Richter. Mir steht es nicht zu, Gericht zu vollziehen, was nicht bedeutet, dass jegliche Form von Beurteilung deshalb falsch ist. Ja, gerade innerhalb einer Gemeinde, wäre das nochmal ein ganz eigenes Thema. Denken wir an 1. Korinther 5 zum Beispiel, ein Thema, wo wir jetzt nicht weit drauf eingehen können. Aber für uns Christen ist es geboten, dass wir uns nicht selbst versündigen, sondern im Umgang miteinander und auch mit anderen Menschen geduldig und liebevoll bleiben. Das gilt für Leute, die wir gern haben, gilt aber auch für Leute, die uns das Leben schwer machen. Gläubige wie Ungläubige. Und dabei ist ein Blick immer wieder entscheidend. Und zwar dieser Blick auf Jesus in dem Sinne, weil Jesus solche Geduld und Liebe mit mir hatte, deshalb will ich mit anderen geduldig und liebevoll sein. In all dem, was ja schwer sein kann manchmal, sind Gott unsere Herausforderungen nicht egal, sondern er nimmt sich unsere an. Und das ist unser letzter Punkt heute Morgen. Und ich habe ihn genannt, hab Geduld, denn es gibt ein gutes Ende. Und es geht um die Verse 10 und 11 jetzt zum Schluss noch. In diesen Versen 10 und 11 ermutigt Jakobus jetzt seine Leser und letztendlich auch uns durch die Erwähnung von Vorbildern und von Leidensgenossen. Und ich finde allein die Tatsache, dass die Bibel haufenweise Geschichten erzählt und berichtet von Menschen, die durch schwere Zeiten gegangen sind, die gelitten haben, die herausgefordert waren, die da durch mussten, die Tatsache, dass die Bibel das erzählt, ist als solches schon eine echte Ermutigung für uns. Weil es macht deutlich, dass wir nicht die Ersten sind, die durch herausfordernde Zeiten gehen. Auch nicht die Ersten sind, die leiden. Und es macht auch deutlich, dass wir uns nicht der Illusion ergeben sollten, dass Christen nicht leiden. Gerade die gottesfürchtigsten Menschen haben ganz viel Leid ertragen. Menschen, die Gott in einer ganz starken Art und Weise gebraucht hat. Und so redet jetzt Jakobus hier als Vorbilder des Leidens von den Propheten. Schauen wir nochmal hinein, Vers 10, wo er sagt, nehmt Brüder zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Und ich habe es eben schon gesagt, die Leser damals hatten jüdischen Hintergrund. Das heißt, die kannten das Alte Testament, die kannten die Geschichten der Propheten. Denken wir zum Beispiel an die Prophetenausrottung unter Isabel in 1. Könige 18, Vers 3 oder die Todesandrohung an Elia in 1. Könige 19, Vers 2 oder an den Leidenspropheten schlechthin wahrscheinlich, an Jeremia, die Schmach, die Ablehnung, die Einsamkeit und so weiter, die er erlebt hat, zum Beispiel in Jeremia 15 nachzuvollziehen. Vielleicht einer, der weniger bekannt ist, die Hinrichtung von Uriah in Jeremia 26, Vers 20 bis 23 beschrieben. Oder auch die wiederholte Anklage und Mordversuche gegenüber Daniel, in Daniel 2 und Daniel 6 zum Beispiel. Um nur einige Beispiele zu nennen, und Jesus selbst sagt in der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 12, dass die Propheten verfolgt wurden. Und auch Stephanus in der langen Rede, in Apostelgeschichte 7, wie er so erzählt und berichtet, wirft dann am Ende von seiner Rede in Apostelgeschichte 7, Vers 52 den Juden vor, indem er sagt, welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, welche die Ankunft des Gerechten vorher verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid. Wir sehen also durch die ganze Bibel hindurch, dass Gottes Leute immer wieder herausgefordert waren und dass sie harte Zeiten durchmachen mussten. Und dabei war Geduld und Durchhaltevermögen gefragt. Gerade wenn man weiß, dass man im Auftrag des Herrn unterwegs ist und dass es kein selbstverschuldetes Leid ist, kann das extrem schwer sein. Das heißt, die Propheten waren in ihrem Durchhaltevermögen sehr, sehr gefragt. Aber sie haben Durchhaltevermögen bewahrt. Trotz mancher Krise, trotz manchen Haderns haben sie an Gott und an seinem Wort festgehalten und danach gelebt. Und genau dadurch können sie für uns heute Vorbilder des Leidens sein. Eine wirkliche Ermutigung, dass ihr Leiden und ihre Geduld nicht vergeblich gewesen ist. Und wir blicken ja heute, viele Jahrhunderte später, zurück auf ihre Geschichten mit Staunen und mit Respekt und können uns einklingen in das, was Jakobus sagt in Vers 11 hier, wo es heißt, siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Für dieses Wort ausharren steht im Griechischen hier nochmal ein anderes Wort als jetzt sonst in diesem Text für Geduld. Es ist ein Wort, das eher vom Ertragen oder vom Standhalten, vom Durchhalten, vom Aushalten, vom Erdulden spricht. Und wenn Menschen zu absolut Unrecht leiden und es dennoch mit Gottes Hilfe gelingt, da standhaft zu bleiben, da durchzugehen, dann ist das etwas, was uns sehr beeindruckt. Bis in unsere heutigen Tage gibt es solche Geschichten und sie bewegen uns sehr. Und Jesus selbst preist die glückselig in Matthäus 5, Vers 10 und 11, die verfolgt und geschmäht werden um seines Namens willen. Das heißt also, inmitten des Leides und der Schwierigkeiten ist ein großer geistlicher Segen, wenn Gläubige weiter im Glauben ausharren und da drin bleiben. Und das beste, vielleicht eindrücklichste Fallbeispiel dafür ist Hiob. Und genau den bringt jetzt Jakobus hier in Vers 11 nochmal zur Sprache. Wenn er sagt, vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört. Und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und Barmherzigkeit ist. Wir können die Geschichte von Hiob im Alten Testament nachlesen. Ja, und Hiob wird in Hiob 1, Vers 1 gleich beschrieben als ein Mensch, der rechtschaffen, der aufrichtig, der gottesfürchtig war, der das Böse gemieden hat. Also ein guter Mensch, ein gerechter Mensch, ja, wirklich vorbildlich. Und trotzdem, völlig unverschuldet, wurden ihm seine Kinder genommen, ist sein Hab und Gut von jetzt auf gleich weg, wird ihm seine Gesundheit genommen, im Prinzip alles, was er hatte. Und es traf ihn sehr schweres Leid. Trotz aber dieser herben Rückschläge und zwischendurch starkem Hadern und Klagen, was er so erlebt, hält Hiob an Gott fest. Und er, trotz Unverständnis, geht er weiter an Gottes Hand und nimmt die Begebenheiten so von Gott an. Und wenn man diese Geschichte so liest, dann haut es einem an mancher Stelle wirklich die Fragezeichen raus. Aber ich bin so dankbar bei dieser Geschichte, dass wir nicht nur den Tatvorgang am Anfang kennen, sondern dass wir das Ende kennen. Und in Hiob 42 ist wie so ein Zusammenschluss und auch eine Erklärung, würde ich sagen, für das ganze Buch Hiob, oder gewissermaßen eine Erklärung, weil am Ende von diesem Buch heißt es in Hiob 42, Vers 12, und der Herr segnete das Ende Hiobs mehr als seinen Anfang. Und das betrifft in Hiobs Fall sowohl das Materielle, aber es betrifft auch das Geistliche in einer gewissen Art und Weise. Weil einige Verse vorher, in Hiob 42, Vers 5 heißt es, das sagt Hiob das selbst, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Obwohl die Leidenszeit und die Geschichte von Hiob absolut schlimm ist, so erlangt Hiob doch am Ende viel tiefere Gotteserkenntnis. Und inmitten seines Leidens, seines Fragens, seines Haderns lernt er Gott auf eine Art und Weise kennen, die ihm sonst wahrscheinlich verborgen geblieben wäre. Und so gebraucht Gott durch die ganze Bibel hindurch immer wieder schwere Zeiten, Herausforderungen, Leid im Leben von Gläubigen, das dazu führt, dass sie ihn schlussendlich tiefer kennenlernen, dass sie ihn auf eine ganz andere Art und Weise nochmal erleben, dass ihr Vertrauen gestärkt wird und das dazu führt, dass ihre Freude an Gott selbst sogar wächst. Und gerade wenn jemand mitten im Leid steckt und nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist, dann ist die Geschichte von Hiob und vor allem sein Ende eine wirklich große Ermutigung. Warum? Weil deine momentane Situation und deine Leiden sind nicht das Ende des Herrn. Ja. Vielleicht ist es so, dass wir im Moment das Ende noch nicht sehen. Oft ist es wahrscheinlich sogar so. Aber wir dürfen wissen, dass es ein gutes Ende gibt. Und was kann uns gewiss machen darüber? Es ist das Wesen Gottes. Und Jakobus sagt das genauso, dass er sagt, das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und Barmherzigkeit ist. Was auch immer wir gerade erleben, was auch immer im Laufe der nächsten Zeit geschehen wird, so steht eine Sache für uns Christen doch felsenfest. Du bist Gott als seinem Kind nicht egal. Der Herr ist auch für dich voll innigen Mitgefühls und voller Barmherzigkeit. Und selbst wenn es sich gerade nicht so anfühlt, gilt das. Auch bei einem Hiob und auch bei den Propheten gab es sehr viele Situationen, wo sich das nicht so angefühlt hat. Und wo sie herausgefordert waren, trotzdem an Gott festzuhalten im Glauben. Trotzdem daran festzuhalten, dass das stimmt. Dass er wirklich barmherzig und mitfühlend ist. Aber sie haben das erlebt. Und in welcher Situation auch immer wir gerade stecken, diese Leidensgenossen, die Jakobus uns hier vorstellt, die ausgeharrt haben, standhaft geblieben sind, die dürfen uns ermutigen, dasselbe zu tun. Um dann zu erleben, ja, es gibt ein gutes Ende. Ich bin diese Woche auf ein Zitat gestoßen, was das sehr gut zusammenbringt, ja, und auch ein Stück weit unser Vertrauen auf Gott stärken kann in der Situation, wo wir nicht so richtig wissen, wo vorne und hinten ist. Und dieses Zitat ist von Andreas Münch, der geschrieben hat, Weil wir aber wissen, dass Gott in der Ausübung seiner Souveränität barmherzig und liebevoll seinen Kindern gegenüber handelt, können wir uns im Leid getrost auf ihn verlassen. Weil wir aber wissen, dass Gott in der Ausübung seiner Souveränität barmherzig und liebevoll seinen Kindern gegenüber handelt, können wir uns im Leid getrost auf ihn verlassen. Oft verstehen wir nicht, warum Gott wie handelt. Aber eins wissen wir, er macht es richtig. Und mir ist in letzter Zeit, im Laufe der letzten Wochen, Monate, mit verschiedenen Leidensgeschichten, die ich so mitgekriegt habe, immer wieder eine Sache in den Sinn gekommen. Und zwar, es wird in der Ewigkeit im Himmel keine verbitterten Menschen geben. Keiner wird sich umdrehen von uns und zurückschauen und sagen, Gott, du hast es nicht gut und du hast es nicht richtig gemacht. Nein, wir werden staunen über seine Weisheit. Wir werden ihn anbeten für seine Barmherzigkeit, für seine Weisheit, für seine Liebe. Und ich bin mir sicher, dass das so sein wird, auch wenn wir es heute nicht verstehen. Aber das darf unsere Zuversicht sein, auch im Hier und Heute schon. Und dass Gott für dich und für mich voller Barmherzigkeit und voller innigen Mitgefühls ist, das beweist er eindrücklich am Kreuz, wo er die größte Misere unseres Lebens, unserer Existenz beseitigt hat, nämlich die ewige Trennung von Gott wegen unserer Schuld. Und wenn du Jesus Christus als deinen Erlöser kennst und angenommen hast, dann steht eins auf jeden Fall fest, dein Ende. Ein Ende, das nicht schöner sein könnte. Ein Ende, das alle Hoffnungslosigkeit dieser Welt überdauert und überschattet. Ein Ende, das uns hilft, geduldig an ihm festzuhalten und weiterzugehen, bis Jesus wiederkommt. Es ist ein Ende in Gottes unmittelbarer Gegenwart, wo der Staub dieser Erde vergeht, wo alle Unannehmlichkeiten, alles Leid nicht mehr da sein wird. Es ist die Ewigkeit mit und bei Jesus. Das ist unser wunderbares Ende als Christen. Und schon Hiob schreibt in seinem Buch von diesem Ende und von dieser Hoffnung, die er hatte und die letztendlich in Christus zur Erfüllung gekommen ist oder zur Erfüllung kommen wird auch noch endgültig. Und ich will schließen mit drei Versen, die Hiob in Hiob 19 schreibt. In Hiob 19, Vers 25 bis 27 schreibt Hiob: Doch ich weiß, mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er über dem Staub stehen. Und nachdem man meine Haut so zerschunden hat, werde ich doch aus meinem Fleisch Gott schauen. Ja, ich werde ihn für mich sehen und meine Augen werden ihn sehen, aber nicht als Fremden. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Und ich hoffe, dass wir diese Perspektive und diese Sehnsucht für uns so haben. Und wir wollen jetzt gleich ein Lied hören, das diese Perspektive und diese Sehnsucht nochmal so zum Ausdruck bringt. Ein Lied, das mich in den letzten Monaten viel begleitet hat, auch beschäftigt hat und irgendwie so eine Freude immer wieder weckt auch und diesen Gedanken über dieses Leben hinaus einfach stärkt. Und dieses Lied ist ein englisches Lied, es heißt When We See Your Face und wir hören es auf Englisch, aber ihr könnt gerne deutsche Übersetzung mitlesen und es einfach mal auf euch wirken lassen.